Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir hier Fortsetzung machen dürfen über den Philipperbrief. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, ob hier im Saal oder zu Hause, und dass wir einfach gemeinsam ein ganzes Stück darüber nachdenken können, was Gott uns so zu sagen hat. Und mir ist am Anfang eines so wichtig geworden. Der Philipperbrief, ein Brief der Freude. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist so einer der Verse, die immer wieder ja auch zitiert werden. Und ich frage mich manchmal in unserem Leben, wie wir das eigentlich überhaupt hinkriegen können. Denn wir wissen alle, zumindest die, die wiedergeboren sind, dass es eine alte Natur, einen alten Menschen und einen neuen Menschen gibt, so wie wir das so nennen. Aber eigentlich hat Jesus Christus doch, wenn wir an ihn glauben, alles neu gemacht. Und wir sollen den alten Menschen im Tode halten. Deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns viel mehr mit dem neuen Menschen beschäftigen, weil wir diese Freude, die ja in dem neuen Menschen steckt, und wir haben mittwochsabends über den Epheserbrief geredet, was wir in Christus alles haben, dass wir diese Freude auch wirklich ausdrücken, dass wir diese Freude hinaustragen in die Welt. Und es ist nach wie vor so, bis das Herz voll ist, geht der Mund von über. Womit ich mich intensiv beschäftige, das strahle ich auch aus. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken, dass wir mit dem neuen Menschen von Gott beschenkt worden sind. Durch Gnade seid ihr errettet. Und dass wir diesen Menschen, diesen neuen Menschen letztlich auch wirklich die Oberhand geben in unserem Leben. Ich fand es schon immer furchtbar, wenn es selbst Christen gibt, die ja die sonntags geistlich, vielleicht sogar hier vorne gepredigt haben, nicht hier in der Gemeinde, da weiß ich das nicht, ich weiß es von einer anderen Gemeinde her. Und ab Montag lebten sie so wie alle Menschen in der Wirtschaft. Ich muss mich doch durchsetzen und hier geht's doch mit Ärmeln, ansonsten komme ich doch auch nicht weiter. Mir ist also ein so ein Fall bekannt, wie ein Bruder mir mal sagte, kurz bevor ich dann im Büro vom Vater eingestiegen bin: Du wirst schon sehen, ohne Schwarzgeld kann man in Deutschland nichts mehr machen als Unternehmer. Ich habe bei mir nur gedacht, wo stehst du? Bist du wirklich wiedergeboren und legst alles in deine Hand? Übrigens, ich kann sagen, auch wenn ich ein Kleinstunternehmen habe, sprich ich alleine mein Unternehmer bin und sonst keine Angestellten habe, ich bin bis heute ohne einen Cent Schwarzgeld ausgekommen. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns immer versorgt hat. Nun, gehen wir in den eigentlichen Text, der heute dran ist. Und eigentlich sind es zwei Texte. Nämlich Philipper 1, Vers 9 bis 11 und dann Philipper 1, Vers 12 bis 14, weil es thematisch doch sehr unterschiedlich ist. Und wir wollen uns jetzt zunächst einmal mit dem ersten Text beschäftigen, indem wir Philipper 1, Vers 9 bis 11 lesen. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt und euer Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, so dass Gott es ist, der geehrt und gelobt wird. Und das dürfen wir bei diesem Text nicht außer Acht lassen. Das, was das Ziel ist, so dass Gott es ist, der geehrt und gelobt wird. Gott soll geehrt und gelobt werden mit unserem Leben, mit deinem Leben und mit meinem Leben. Fangen wir jetzt mal beim Text vorne an. Also der Apostel Paulus betet darum, dass die Liebe der Philipper zueinander noch tiefer wird. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen außerhalb der Gemeinde Refrat gibt, der für uns hier als Gemeinde betet, dass unsere Liebe, also meine und deine Liebe zueinander, noch tiefer wird. Aber eins weiß ich, es macht einfach mal Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was eigentlich so diese Liebe ausmacht. Nun, ich bin so einer, ihr wisst es ja wahrscheinlich auch schon, habt das schon öfters gemerkt, der zunächst mal sich bei Wikipedia ein bisschen schlau macht, was so die Allgemeinheit sagt. Da habe ich Folgendes gefunden unter dem Stichwort Liebe. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. Ein typischer Wikipedia-Satz. Man könnte fast meinen, hätte Apostel Paulus geschrieben. Aber eins stimmt in diesem Satz für uns Christen nicht, und das ist der letzte Satz. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. Weil wir nach dem ersten Johannesbrief sind schuldig, einander sind zu lieben. Das ist also nicht das Gefühl der Liebe. Nein, wir haben die Schuldigkeit, unabhängig davon, den anderen zu lieben, ob das erwidert wird oder nicht. Und da wissen wir selbst, das ist nicht einfach. Da wissen wir selbst, dass der eine oder andere uns sehr gut liegt. Da können wir die Liebe wirklich weitergeben. Und ich habe es hier schon mal gesagt, und das ist ganz wichtig, dass wir auch das im Auge behalten, dass wir Liebe nur geben können. Auch das ist das, was hier mit drin steht. Dass es letztlich davon, dass wir die Liebe geben, ob sie erwidert wird oder nicht. Und wenn wir dann überlegen, was das für uns bedeutet als Geschwister, wenn wir auch noch den ersten Johannesbrief nehmen, wir sind schuldig, einander zu lieben, dann kann ich diese Liebe nur geben. Ich kann sie zu jedem Einzelnen von euch geben. Ich kann euch alle lieben. Übrigens ganz davon, um das ganz klar zu machen, das hat nichts mit Sexualität oder Erotik zu tun, sondern es ist wirklich diese Zuneigung zu dem anderen. Aber das, was ich jetzt von mir gesagt habe, gilt genauso für dich ganz persönlich. Und da sind wir bei dem Thema, was mich in den letzten Jahren immer wieder ganz intensiv beschäftigt hat, dass wir diese Herausforderung jeder für sich annehmen müssen. Wisst ihr, wenn ich jetzt zu irgendjemandem von euch sagen würde, du musst aber den und den lieben, du musst aber zu dem eine Zuneigung entwickeln, du musst, das funktioniert nicht. Weil es muss jeder Einzelne aus seinem Herzen heraus, und zwar, und das ist doch das, was uns alle verbindet, die Liebe des Christus, die er uns gegeben hat, die er in unser Herz gesenkt hat, die ist es, die uns dazu überhaupt fähig macht, die anderen Christen, die anderen Mitbürger hier zu lieben, die anderen Mitmenschen in der Gemeinde zu lieben. Wisst ihr, ich bin vor anderthalb Wochen im Sauerland eine ganze Woche unterwegs gewesen. Ich sage immer, jeder Einsatz, den ich so mache mit dem mobilen Treffpunkt, bedeutet mindestens eine Geduldsprobe. Weil da ist immer irgendeiner da, wo du dir denkst, Mensch, wie soll das funktionieren? Im Einsatz im Sauerland hatte ich 2 Geduldsproben. Und diesen Text, wo ich mich darauf vorbereitet habe. Also die eine Geduldsprobe war ein ganz lieber Bruder, mit dem man alles bereden, alles vernünftig sagen konnte, mit dem man diskutieren konnte, mit dem man überlegen konnte, wie machen wir den Einsatz jetzt weiter. Es war ziemlich zäh und so weiter. Und dann hat man eine Entscheidung getroffen und man dreht sich um und dann sagt der Bruder, aber wäre es nicht vielleicht doch besser, wenn wir das ganz anders machen? Und wenn du das so eine ganze Woche hast, für einen Menschen wie mich, der anderen für sich, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, habe ich gesagt, sage und jetzt gehe ich, dann ist das eine Geduldsprobe. Aber es war genauso gut, ein anderer Bruder, der kam. Und wenn der kam, dann hatten alle anderen zu schweigen. Also egal, was wir entschieden hatten, wenn er kam, dann lief das so, wie er das wollte. Als ganz einfaches Beispiel, was man durchaus erzählen kann, also es gibt von dem kleinen neuen Taschentestament zwei verschiedene Ausführungen. Eine mit einem Jeans-Aufdruck und eine mit einem anderen Aufdruck. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drauf ist. Er hat entschieden, die Jugendlichen nehmen nur das Neue Testament mit dem Jeans-Ausdruck, der andere Umschlag gefällt denen nicht. Und selbst wenn wir anfingen, einem Jugendlichen dieses Neue Testament mit dem anderen Aufdruck hinzureichen, dann stürmte er dazwischen, kramte sein Jeans-Ausdruck und sagt, aber das sieht doch viel besser aus, ne? Das ist eine Geduldsprobe, wenn man dann eine Woche so miterlebt. Und dann in diesem Text, ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird, auch zu diesen zwei Brüdern. Es ist mir schwer gefallen, aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dass sie es auch gemerkt haben. Dass ich nichts gegen sie habe, sondern dass ich sie liebe und dass ich sie in ihrer Unterschiedlichkeit auch bei so einem Einsatz letztlich mich darüber freue, dass wir den Menschen etwas von Jesus Christus erzählen können. Nun, wie ist das aber im Endeffekt mit der Liebe? Es gibt so ein Kapitel im ersten Korintherbrief, wo das so ganz klar beschrieben ist. Wenn ich jetzt die nächste Folie aufmache, sehe ich gerade, dass ich hier bei der Stelle einen Fehler drin habe. Es ist nämlich 1. Korinther 13 und nicht 1. Korinther 1. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Wenn wir diesen Text aus dem ersten Korintherbrief auf uns wirken lassen, macht es eins doch ganz deutlich. Die Liebe und dann die Liebe zueinander ist das Kernstück. Das ist das, was Menschen wirklich verbindet. Nicht als Zweckgemeinschaft, wie vielleicht bei meinem Arbeitgeber, sondern wirklich verbindet miteinander. Und wenn ich mir das überlege, wie viel letztlich Kinder darunter leiden, dass sie rein die Elternliebe gar nicht erleben. Und wenn ich dann Eltern höre, die sagen, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Unser Kind hat doch immer alles gehabt. Wenn es ein neues Handy haben wollte, habe ich ihm die Kreditkarte gegeben, konnte er immer eben kaufen, wenn das war. Er konnte doch alles haben, was er wollte. wenn ich alles, was ich besitze, meinen Kindern geben würde, damit ich geehrt würde, weil ich ja ein toller Kerl bin, dass ich ihnen alles gebe. Guck mal, meine Eltern, von denen kriege ich alles, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Kindern, dass wir unseren Mitmenschen letztlich einfach diese Liebe entgegenbringen. Dass wir ihnen diese Wertschätzung entgegenbringen, dass wir uns darum bemühen, was betrifft denn die anderen? Kennst du die Sorgen und Nöte der Geschwister hier in der Gemeinde? Oder kennst du sie nur vielleicht aus der kleinen Gruppe von 10, 12, 13, 15 oder wie viele Geschwistern, mit denen du sowieso immer zusammen bist und mit denen du gut zurechtkommst? Aber ich glaube, es gibt viel mehr Nöte hier in der Gemeinde. Und das ist für mich persönlich der Grund gewesen, hier noch einmal wirklich drüber nachzudenken, dass unsere Liebe zueinander noch tiefer wird. Damit wir eben auch rein und vorbildlich vor Christus stehen, wenn er wiederkommt. Damit wir das erkennen. Und der Manni hat dazu am Mittwochabend, nicht dazu, sondern zu einem anderen Text aus dem Epheserbrief, hat er Römer 12 vorgelesen, die ersten Verse. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, der alte Mensch ganz am Anfang, wie ich es ausgeführt hatte, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ja, das ist schwierig. Aber es ist wichtig, dass wir wirklich unser ganzes Leben in Gottes Führung stellen. Dass wir täglich immer wieder darüber nachdenken, Herr, was willst du, dass ich tun soll an diesem Tag? Wir sollen uns eben nicht daran orientieren, wie es die Menschen tun, wie es die Gewohnheiten dieser Welt sind, oder die Elberfelder sagt hier, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung. Das ist eine Aufforderung, die wir haben. Und wenn sie da so steht, dann können wir das auch schaffen. Wir können den Menschen von der Liebe weitersagen und wir können unser Leben wirklich unter Gottes Führung stellen. Aber wir müssen es wollen. Und womit ich mich beschäftige in meinem Leben, das ist immer eine Willensentscheidung. Wir sollen erkennen, was gut ist, damit Gott gelobt und geehrt wird. Und dann haben wir hier noch einen Text, auch den, ja, denke ich, der ist für unser Leben, für das, was wir tun und lassen, einfach ganz wichtig. Und euer Leben reiche Frucht trägt. Unser Leben soll Früchte tragen. Wenn man dann mal ein klein wenig nachguckt in der Bibel, dann gibt es im Galaterbrief die Werke des Fleisches. Da möchte ich heute gar nichts zu sagen. Weil es darum geht, dass wir unser Leben in Christus leben sollen. Wir sollen nicht die Werke des Fleisches leben, sondern wir wollen unser Leben beherrschen lassen. Galater 5, Vers 22 und 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe steht wieder an erster Stelle. Freude, Frieden, Geduld. Thema, was ich ganz besonders brauche. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, das sind Eigenschaften, Bei der einen oder anderen sagen wir, ja, das gelingt mir ja doch recht gut. Obwohl vollkommen wird es uns nicht gelingen, das wissen wir alle. Aber wir sollen uns danach ausstrecken, dass wir es so gut machen mit Gottes Hilfe, wie es eben möglich ist. Und anderes fällt uns schwer. Bei der Geduld weiß ich selbst, dass das bei mir manches Mal schwierig ist. Bei der Freundlichkeit sagt mir meine Frau immer wieder, guck nicht so ernst, du hast so einen Kontrollblick, die Leute trauen sich nicht dich anzusprechen. Ja, das ist sicherlich ein Problem, was ich an der Stelle habe, aber mein Gesicht hat mir Gott so gemacht, ich kann es immer nicht ändern. Und da kann ich auch noch so viel dran arbeiten. Wenn bestimmte Situationen sind, dann ist einfach mein Gesicht so, wie es ist. Also wenn ich mal ganz ernst gucke oder wenn ihr das Gefühl habt, ich hätte den Kontrollblick, nehmt es mir bitte nicht übel, sondern sprecht mich vielleicht einfach drauf an. Vielleicht gelingt es mir dann mehr und mehr, die Sache abzulegen. Ich würde es gerne, bis heute gelingt es mir nicht. Aber deswegen habe ich trotzdem die Freude in Gott. Ich weiß, dass ich erlöst bin. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich komme nochmal zurück zu dieser ersten Botschaft. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird. Nun, ich habe ganz am Anfang gesagt, wir wissen nicht, ob einer für uns betet. Aber ich weiß eins. Du und ich, jeder für sich persönlich, kann darum beten, dass die Liebe zueinander noch tiefer wird. Und bei denen, mit denen ich sowieso viel Kontakt habe, nehmen wir ganz simpel und einfach, das ist jetzt am unverfänglichsten, dass ich dafür bete, dass meine Liebe zu Lydia noch tiefer wird. Das fällt mir ja ganz einfach. Das ist ja gar kein Problem. Aber wie ist das dann vielleicht, wenn ich den einen oder anderen hier im Saal sehe, ich gucke jetzt bewusst keinen an, den einen oder anderen im Saal sehe und soll dafür beten, dass die Liebe zu diesem Menschen persönlich noch tiefer wird, dann mag das vielleicht ein Problem sein. Aber wenn wir das hier lesen und wenn wir nicht wissen, ob jemand von außerhalb für uns betet, warum tun wir es nicht selber für uns? Warum betest du nicht selbst einfach mal dafür, dass derjenige, der dir am wenigsten liegt in der Gemeinde, dass deine Liebe zu ihm wächst? Das bedarf vielleicht etwas Mut, weil es könnte ja passieren, ne? Aber lasst es uns doch einfach versuchen. Lasst uns doch nicht nur, dass die Liebe dazu wächst, sondern lasst uns auch demjenigen, wo wir vielleicht nicht so gut mit können, einfach ganz bewusst ins Gebet einschließen und ihm Gottes Segen wünschen für seinen Tag. Ihm wünschen, dass Gott ihn beschützt, ihm wünschen, dass Gott ihm nahe ist bei all dem, was ihn beschäftigt. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns an der Stelle ja eben wirklich diesem Punkt intensiver widmen und auch dem, dass wir wirklich unsere Liebe zu den Menschen, mit denen wir nicht so viel Kontakt haben, einfach intensivieren, dass das der Gemeinde gut tut. Und dem Apostel Paulus geht es ja darum, dass es den Philippern besser geht als vorher und vor allen Dingen, dass Gott geehrt und gelobt wird. Aber das kann ich nicht im Kollektiv machen. Eine Gemeinde nach vorne bringen, eine Gemeinde mehr zusammenschweißen, funktioniert nie im Kollektiv. Es funktioniert immer nur, indem jeder Einzelne in seinem Herzen da etwas tut. Weil eine Gemeinde besteht aus einzelnen Christen und die einzelnen Christen in der Gemeinde formen letztlich auch die Gemeinde. Also es ist ein Punkt, wo wir wirklich alle, ich auch, absolut daraus lernen müssen, spätestens wenn der nächste Einsatz kommt und meine Geduldsprobe wieder kommt. Also eine andere wahrscheinlich dann. Nun, gucken wir uns einfach mal jetzt den zweiten Teil an. Das zweite Thema. Liebe Freunde, Ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Hier geht es um die Verfolgung. Hier geht es darum, dass der Apostel Paulus den Philippern nun einfach Mut machen will, von Christus zu erzählen, dass ja selbst er, der in Ketten liegt, weiter erzählt, egal was passiert. Und dazu zwei aus meiner Sicht wichtige Gedanken zu diesem Thema. Zum einen mal, ich habe das vor, ja, schon sehr lange her erlebt, als der Thorsten in den Zivildienst ging, also 22 Jahre zurück. Da ging der zum Scheideweg. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es da heute ist, aber zu dem Zeitpunkt war es ganz einfach so, ein guter Christ muss in die Gefängnisse gehen, sonst ist er kein guter Christ. Das wurde da gepredigt. Ich freue mich, und das sage ich ausdrücklich, dass die Gefährdetenhilfen in die Gefängnisse gehen, dass sie sich wirklich um diese Menschen kümmern. Ich bin dankbar dafür, dass die Christa diesen Dienst auch mit tut und dass er im Moment wieder mit anfängt, dass es wieder Möglichkeiten dazu gibt in dieser ganzen Corona-Krise. Aber der Apostel Paulus sagt hier letztlich, dass jeder das Evangelium verkündigen soll, da wo er steht. Ich bin genauso Gott dankbar, dass ich bis heute an dieser Stelle keinen Ruf gespürt habe, in die Gefängnisse oder zu den Obdachlosen zu gehen. Weil mir irgendwo der Zugang zu diesen Menschen fehlt. Aber ich bin dankbar dafür, dass Gott mich beauftragt hat und mir immer wieder Freimütigkeit gibt bei den Menschen in der Lagerei, sei es da der Lagerleiter, sei es der Niederlassungsleiter oder vielleicht sogar der Vorstand der Firma, immer wieder auch den Namen des Herrn Jesus zu bekennen. Weil auch die brauchen Jesus Christus. Und wenn wir mal den Herrn Jesus selber uns angucken, er redet sehr intensiv mit einem Nikodemus, einem Schriftgelehrten, der im Hohen Rat sitzt. Mit ihm redet er sogar ganz eindeutig über die Vergebung, über die Liebe Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Kapitel weiter redet er mit einer Frau, die von den Menschen eigentlich gar nicht geduldet wird, noch möchte ich mal sagen, aber die in der menschlichen Gemeinschaft gar nicht lebte. Er redet mit einem Matthäus, dem Zöllner, mit einem Zachäus, dem Zöllner. Es waren Menschen, die haben reichlich betrogen. Er redet mit einer Ehebrecherin, die sie ihm angeschleppt hatten, damit er sie verurteilt. Der Herr Jesus hat an der Stelle keine Gesellschaftsschicht ausgelassen. Und deshalb glaube ich und bin ich davon überzeugt, ist es wichtig, dass du den Christus bestätigst, den Christus bezeugst, überall da, wo Gott dich hingestellt hat. Wir brauchen uns an der Stelle nicht zu verbiegen. Wir brauchen nicht sagen, und weil der Scheideweg gesagt hat, wir müssen alle in die Gefängnisse gehen, damit man guter Christ ist, müssen wir das jetzt irgendwie auch machen. Das brauchen wir nicht. Sondern der Herr Jesus hat es uns selbst vorgemacht. Und deshalb, unsere Verantwortung ist zum einen, dass wir da, wo wir stehen, wirklich Christus bezeugen. Anderen von Christus erzählen. Und das furchtlos. Und was haben wir hier in Deutschland zu erwarten? Dass man uns belächelt. Dass man sagt, da will ich nichts von hören. Im Sauerland kam einer an und meinte, wir wären eine Wahlveranstaltung von der SPD. Und als wir ihm erklärt haben, dass wir aber bitte schön über die Bibel reden wollen und über Christus, alles für Elefants, brauchen wir nicht.
Sie leben ja noch im Zeitalter der Hexenverbrennung, hat er mir gesagt, ja. Ich weiß, dass die Bibel stimmt, habe ich ihm auch gesagt. Und wir konnten ihm auch sagen, dass er offensichtlich das ewige Leben einfach nur verdrängt. Weil irgendwo ist es ja hier drin im Herzen. Weil es auch so in der Bibel steht. Aber mehr passiert uns doch hier nicht. Bis heute. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Gerade auch nach der Wahl wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber wir wissen eins, dass Jesus Christus lebt und dass er uns helfen wird, genauso wie er dem Apostel Paulus geholfen hat. Und selbst in Ketten konnte er noch diese Briefe schreiben. Er konnte vom Herrn Jesus erzählen. Und das ist so ein Punkt, habe ich mit Lydia schon öfters mal drüber gesprochen. Halt, würden wir Verfolgung aushalten? Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, ich glaube nicht. Wenn es wirklich hart auf hart geht, wenn es ans Leben geht, würde ich dann noch Christus bekennen? Ja, ich weiß nicht. Mir hat eins geholfen. Im Jahr 2000 ist die Familie Wallert entführt worden im asiatischen Raum. Vater, Mutter und ein erwachsener Sohn sind in unterschiedlichen Zeiten freigekommen, freigekauft worden von der Bundesregierung. Soweit ich das recherchieren konnte, ist der längste von den 350 Tage in Geiselhaft gewesen. Und ich habe damals ein Interview, und das ist das, was mich an der Stelle ruhig gemacht hat, wenn ich über dieses Thema der Verfolgung nachdenke, ein Interview von der Frau Wallert gehört oder gelesen. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich habe es auch im Internet nicht gefunden. Aber sie sagte sinngemäß, am Anfang hatten wir große Hoffnung, dass es schnell zu Ende geht. Aber je länger es dauerte, umso mehr wussten wir nicht, wenn sie in unser Verlies kamen, ob wir jetzt erschossen wurden oder ob wir weiterleben dürfen. Aber ich wusste eins, mit jedem Tag hat mir Gott die Zuversicht gegeben und immer mehr, und je länger es dauerte, man muss sich das mal vorstellen, in so einer Situation, die Hoffnung wird ja immer kleiner, dass da noch irgendwas passiert. Jeden Tag neu hat mein Glaube dazu geführt, dass ich wusste, dass Gottes Plan richtig ist. Jeden Tag intensiver. Und das sagt eine deutsche Frau, die in Freiheit aufgewachsen ist, die da in Geiselhaft gekommen ist und die wirklich Todesangst gehabt hat. Und davon bin ich eben überzeugt, dass Gott uns, wenn wir in so eine Situation kommen, auch die Kraft gibt, durchzustehen, wenn wir zu ihm halten. Dass er uns helfen wird, dass er wirklich bei uns sein wird. Auch beim Apostel Paulus ist er gewesen, wenn wir uns das überlegen, was der alles ertragen hat. Und nachdem ich so diese Themen überdacht habe, habe ich mir so überlegt, eigentlich gehören die beiden Themen doch zusammen. Warum? Wisst ihr, wenn wir als Gemeinde uns wirklich innig lieben, wenn wir als Gemeinde wirklich einen echten Zusammenhalt haben, dann können wir auch als Gemeinde oder als Einzelne mit der Gemeinde im Rücken das durchstehen, was Gott für uns vorgesehen hat, egal wie schlimm es ist. Merken wir, dass es darum geht, in allem darum geht, sowohl bei dem ersten Thema als auch bei diesem Thema, dass Christus verherrlicht wird? Merken wir, dass wir wirklich seine Liebe hinaustragen sollen in diese Welt, von Christus, anderen von Christus erzählen sollen? Und das können wir nicht, wenn wir nach hinten blicken und nur immer unser schwieriges, schlechtes Leben und so weiter sehen, sondern das können wir nur mit gereinigten Herzen, indem wir uns darauf vertrauen, dass der neue Mensch in uns groß wird, dass wir den Alten im Tode halten und dass wir den neuen Menschen hinaustragen in die Welt, damit die Menschen merken, dass es sich lohnt, Christus nachzufolgen, dass es sich lohnt, mit ihm zu gehen. Selbst wenn es menschlich gesehen den einen oder anderen Nachteil gibt, so dürfen wir doch wissen, dass er es ist, der uns zum Ende führen wird. Und wie es im ersten Teil des Textes heißt, dass wir dann rein sind bei seiner Ankunft, um bei ihm zu sein in Ewigkeit. Was wird das sein? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber ich darf schon heute den Menschen sagen, es lohnt sich, mit Jesus Christus zu gehen. Ich darf in Freude meinen Weg gehen. Und ich wünsche dir auch gerade für die nächste Woche, dass du diese Freude spürst, dass du merkst, dass du auch merkst, dass die Gemeinde hinter dir steht, dass du merkst, dass wir miteinander durch diese Welt gehen, um den Menschen zu erklären, Gott hat euch, jeden Einzelnen, lieb, genauso wie er uns lieb hat. Und ihr könnt ewiges Leben bekommen, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. So segne euch der große Gott in dieser Woche und schenke euch der Herr Jesus wirklich den Mut, für ihn ein Zeugnis zu sein bei den Menschen und vor den Menschen.